Jetzt de tekst om den het gaat. Ezra kapitel 3, die versen 12 en 13. Und die lesen sie aus der evangelistischen Übersetzung Bibel heute. Ab Vers 12. Doch während die einen vor Freude jubelten, weinten viele von den Alten, den Priestern, Leviten und Siebenoberhäuptern, die den ersten Tempel noch gesehen hatten. Sie weinten laut, als vor ihren Augen das Fundament gelegt wurde. Doch das Jubelgeschrei übertönte das Weinen. Das Volk machte solchen Lärm, dass es noch in der Ferne zu hören war. Und das ist das Thema: Vorrang für die Zukunft. Vorrang für die Zukunft. Liebes Glaubensgeschwister, liebe Freunde, ich vermute so, dass wir alle beim Lesen dieses Textes ein Gefühl des Wiedererkennens bekommen. So eine Mischung von Gefühlen. Freude hier, Traurigkeit dort. Freude über was kam, Traurigkeit über was gegangen ist. Oder? Wir als gläubige Christen, wir kennen das, vermute ich. Freude über das, was kommen wird, die Wiederkunft unseres Herrn, die ewige Freude, Mann, oh Mann, das Gesicht Gottes zu sehen, stell dir das vor, und unserem Heiland zu begegnen. Wie gerne erinnern wir uns daran. Freude. Und Trauer über das, was zu verschwinden scheint. Die Dürre und Leere, die so viel Gutes aus der Vergangenheit zu Ende bringt. Und wir haben davon gesungen, mit Psalm 74. Und das löst eine Mischung von Gefühlen aus. Man konnte das Jauchen, sagt der Lutherbibel, man konnte das Jauchen und Weinen nicht unterscheiden. Man konnte den Lärm noch in weite Ferne hören. Passiert auch in vielen Kirchen am Moment. Jauchen und weinen. Schauen wir mal, was los war. Dort in Jerusalem, kurz nach dem Exil. Das war ein Stadt in Trümmern. Wie wir die Bilder gesehen haben von Cherson im Osten der Ukraine. Einst ein wichtig strategische Stadt. Jetzt komplett in Trümmern. Pass auf, diese Stadt Jerusalem war nach der Zerstörung durch Nebukadnezar nicht wieder aufgebaut worden. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen? Überall Steinbrocken, wucherndes Unkraut dazwischen und vor allem der Tempel war zerstört. Das Haus des Herrn, wo die Opfer dargebracht wurden, wo Gebete gesprochen werden. Was hat man da gebetet? Was hat man da gesungen? Und was für ein troostloser Anblick muss das gewesen sein, für den Menschen aus Babel zurückgekehrt. Man sieht sie verzweifelt durch die Trümmer schlurfen, auf der Suche nach, ja, nach was eigentlich? Nach einem Erinnerungsstück an die Vergangenheit? Aber Vorsicht, du bist nicht aus Babel zurückgekehrt, um die Vergangenheit zu bewahren. Es gilt an der Zukunft zu arbeiten. Die Zukunft, wie Gott sie durch seine Propheten versprochen hat. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das Reich Gottes. Das war doch das Motiv für die Rückkehr aus Babylon. Und jawohl, die Tapferen machten sich an die Arbeit. Und ihre Begeisterung steckte an. Schau mal, wie das erzählt wird. Wie beginnt Kapitel 3? Maria hat es gelesen. In siebten Monat des Jahres, dass die Israeliten zurückgekehrt waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Toll, oder? Wie ein Mann in Jerusalem. Und Jeshua, anderswo wird er Joshua genannt, Jeshua, der Priester, und Zerubabel, mit den Priestern und Verwandten, was machten sie? Sie bauten den Altar des Gottes Israels wieder auf. Und warum? Warum den Altar? Um Brandopfer darauf opfern zu können. Genauso wie es im Gesetz geschrieben stand, im Gesetz des Moses, des Mannes Gottes. Was für Leute, diese Yeshua und Zerubabel, echte Vorreiter, Reformatoren. Männer, die den Zurückgekehrten halfen, geistig wieder auf die Beine zu kommen. Und ihre Mühe hat sich gelohnt. Lest einfach mal Haggai's Prophezie darüber. Die kleine Gemeinde von damals, wie viel hat sie diesen zwei zu verdanken? Genauso halten auch wir die Namen unserer Vorläufer hoch. Jetzt eine Frage. Was war ihr Trieb? Muss man wirklich ein bisschen schmecken. Was war ihr Trieb? Hast du es bemerkt? Das Erste, was sie tun, ist, auf den Herrn zu hören. Vers 2. Sie bauen einen Altar, genau wie im Gesetz des Moses vorgeschrieben. Vers 4. Sie feiern das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht. Sie bringen Brandopfer, so viele wie nötig. Vers 5. Danach auch das tägliche Opfer und Opfergaben für alle heiligen Feste, wie es sich gebührte. Und wie schön, ich liebe das. Auch was sonst einer dem Herrn freiwillig darbracht. Die Kirche lebt immer von Freiwilligkeit. Gottes Geist schenkt die Leute diesem Anliegen. Also was sein Herz ihm eingab, aus Liebe zum Herrn, darum geht es. Alles geschieht wie geschrieben, vorgeschrieben und getrieben. Und ganz wichtig, sie opfert. Opfern. Auf dem neu errichteten Altar. Das taten sie zuerst. Und danach dieser ganze festliche Kalender. Also was passiert hier eigentlich? De Tempelplatz ist noch nicht frei von Trümmern. De Tempel selbst noch niet aufgebaut. Aber der Sühnedienst funktioniert wieder. Denn das wissen wir alle, hè? Opfern, was bedeutet opfern? Sühnedienst. Du hast die Schuld vergeben, sangen wir in Psalm 85. Du bist nicht mehr böse, lieber Herr. Dein Zorn ist vorbei. Das war es. Das war das Geheimnis des Altars. Und die Menschen erkannten, das ist jetzt das Wichtige. Das Allerwichtigste. Gott ist wieder gut zu uns. Wir können neu anfangen. Gott wieder gut durch Blut. Die Liebe ist ein Trank so fein. Mein Gott kennt ihr als Blut und ich als Wein. Warum ist das ermutigend? Na, ach schon, weil es bedrohlich aussah, oder? Feinde van Gottes volk hadden es im Sinn. Gottes Rettungsplan mit Israel und notabene im Israel natürlich mit der ganzen Welt. Gottes Rettungsplan mit Israel zu vereiteln. Um es zunicht zu machen. Darum ein Neustart des Sühnedienstes. Das war die Investition in die Zukunft. Denn einmal kam die Erfüllung. Einmal würde das Tierblut ersetzt werden durch das Opfer Christi. Wie sehr sie sich darauf freuten. Der bessere Teil Israels sehnte sich danach. Die Propheten wiesen auf Jesus Christus, auf den Messias. Natürlich ging das nicht ohne einen Tempel. Um den Altar herum musste ein Tempel gebaut werden. Darum all diese Vorbereitungen. Denn einen Tempel bauen heißt Personal einsetzen, Leute einsetzen und die Arbeit natürlich auch ein bisschen beaufsichtigen. Dass es klappt, dass es funktioniert. Und zweitens, wenn das Fundament gelegt ist, dann gibt es ein Riesenfeier. Spürt ihr was von der Aufregung? Das Leben mit Gott kann ein Fest sein. Wirklich. Schau mal, wie Priester und Leviten die ganze Veranstaltung auflockern. Da gibt's Musik. Priester nehmen ihre Trompeten. Die Leviten ihre Zimbeln. Blechbläser. Schlagzeug und Gesang. Wir lieben das in Österreich. Ha, im Bruckner-Jahr, oder? Namentlich die Blechbläser in die Symphonien. Und pass auf, sie improvisieren nicht ein bisschen. Sie haben das gut vorbereitet. Sie singen und spielen genau, wie es David angeordnet hat. Es klingt wunderschön. Über den Ruinen Jerusalems erklingt ein Wechselgesang. Lobt den Herrn, wie gut ist er. Niemals hört seine Liebe auf. Ja, das ganze Volk fiel jubelnd in das Lob des Herrn ein, Vers 11. Denn der Grundstein für den Tempel war nun gelegt. Aber halten wir jetzt einen Moment inne. Ist dir aufgefallen, wie wichtig dieser Tempel und dieser Altar für die Leute waren? Stel dir das vor. Al die jaren in Babylon, ohne altaar, ohne opferdienst, wie in kirche, wo die verzöhnung niet gepredigt wird. Ik denk auch aan kranke Glaubensgeschwister, die schon lange kein Abendmahl meer empfangen kunnen. Wie groß is ihre Sehnsucht nach Veränderung? Und wie glücklich sind sie, wenn dieser Mangel beseitigt ist? Lobet in hem, denn er is goed. Ist wahr, am Anfang gab es ein Zögern um diesen Wiederaufbau. Haggai, die spricht davon. Haggai, der Prophet. Es gab Leute, die sagten, und ja, das kam bei den Menschen gut an. Die Zeit ist noch nicht günstig, um ein Haus für den Herrn zu bauen. Mensch, in was für Zeiten leben wir jetzt? So viel Unruhe unter den Völkern, Aufstände. Aber was hat der Prophet darauf sehr gescheit gesagt? Für euch ist es offenbar nicht zu früh, in schönen Häusern zu wohnen. Während der Tempel noch in Trümmern liegt. Wow, das schlug ein. Damit holte der Prophet das Volk zu sich. Sie gingen an die Arbeit. Aber hör mal, was passiert. Denn jetzt wird es nicht ein bisschen emotional. Was steht in unserem Text? Viele von den Alten, den Priestern, Leviten und Sippenoberhäuptern begannen laut zu weinen, als sie die Baumeister bei der Arbeit sahen. Warum? Denn sie hatten noch den alten Tempel gesehen. Und Achtung, das Weinen, niemand hat das organisiert. Spontan kam das Weinen, überall. Kannst du dir vorstellen, warum? Ein bisschen kann ich es schon ahnen. Denn dieser Altar für die Opfer, das Fundament für den neuen Tempel, wird es nicht sehr winzig, sehr klein und sag mal, ein bisschen primitiv gewesen sein. Ganz und gar nicht das, was man von einem Tempel erwartet. Und du wirst dann mit der Erinnerung in deinem Kopf hier umlaufen an den stolzen Tempel Salomos. In Vergleich dazu war der Neuanfang in den Augen der älteren Generation tatsächlich wie nichts. Bitte Ruhe. Es war tatsächlich bei nichts, wie es bei Haggai auch gesagt wird. Und meine Lieben, erkennt ihr das? Wenn ihr denkt an das frühere Österreich, die katholische Kirchen gefüllt mit Gläubigen, die Klöster mit ihrem Schmuck, und die evangelische Kirche mit ihrer schönen Musik. Wie Sie wissen, war ich während meines Urlaubs in Südosteuropa. Ich muss sagen, diese letzten Wochen haben mich sehr, sehr berührt. Ich ahnte, wie schön die Kirchen dort gewesen sein müssen. Aber das reformierte Pfarrhaus in Novi Sad, in Serbien, war mit Graffiti beschmiert. Und die reformierte Kirche in Savino Selo in Serbien, mit dem schönen Text Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren, war eine Ruine. Die Gläubigen waren weggezogen und nehmen an, entstand eine orthodoxe Kirche voller Ikonen. Die katholische Kirche blieb zwar intakt, Aber die vier ältere gläubige Frauen schienen mehr am Gebäude zu hängen als an der Glaubensgemeinschaft. Es hat mich so berührt. Eine liebe Schwester in Timisoara hat mich diesen Anzug geschenkt. Und ich möchte ihn weiter tragen. Und wahrscheinlich kennt ihr alle die Sorge um so vielen schöne Dinge der Vergangenheit, die im Begriff sind zu verschwinden oder bereits verschwunden sind. Der Psalm, den wir gesungen haben, Psalm 74, fasst es berührend in Worten. Hast du schon ein bisschen gespürt, wie kläglich wir das eigentlich miteinander gesungen haben? Wir empfangen kein Zeichen mehr von dir, heißt es da. Kein Zeichen. Das erkennt man, hè? Wo gibt es die Zeichen von Gottes Anwesenheit? Also das, was vom Gottes Reich sichtbar war, wir sehen es nicht mehr. Und ich denke an die Kirchen in unserem Land. En wir lesen alle die Statistiken. Kirchenaustritte sind nicht nur für Katholischen ein Problem. Und schlimmer noch, wie schwach ist oft unser eigenes Zeugnis. Gut, daneben gibt es auch andere Gefühle. Zum Beispiel, dass vieles weg ist, was niemand zu betrauen braucht. Und wo nur ein Wort passt, super. Zum Beispiel, sonntags gibt es hier in Oberösterreich keine Leute mehr in Kirchen, waar sie sonst am Montag nichts mehr verkaufen können. Die Kundschaft verlieren, wenn man nicht in die Kirche kommt. Aber darüber jetzt nicht. Aber dass Kirchen wirklich etwas bedeuteten, das ist, was ich meine. Ich war in meinem Urlaub auch einen Tag in meiner Heimatstadt Rotterdam. Wo ihr Pfarrer alles gewesen ist in diese vier Wochen. Mensch, ich verstehe es eigentlich selbst nicht. Aber dass da all die Kirchen abgerissen worden sind, in denen ich als Junge gespielt, gehört und gesungen habe. Die Koninginnenkirche, die Wilhelminakirche, die Neue Südkirche. Das ist natürlich peinlich. Aber das sind dann noch nur Gebäude. Nur Gebäude, wisst ihr das? Das ist nicht die Kirche. Aber dass die Sonntagsfeier nationale Bedeutung hat. Dass die Gottesdiensten massenhaft besucht wurden. Dass es Hunger gab nach Gottes Wort. Das ist auch weg. Und das tut weh. Und doch, das Weinen hier in Esra 3, das Weinen über das, was weg war, wurde von Freude übertoond. Freude über den Neuanfang. Denn so sparsam dieser Anfang auch war, es machte es leichter zum Kern vorzudringen. Schau mal, der schöne Tempel, musst du dir das vorstellen, die schöne Tempel, der lenkte durch seine Pracht auch ein bisschen ab. Was soll das alles, konnte ein Kind fragen, während er durch die Anlagen wanderte. Vielleicht sah er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber beim winzigen Altar braucht er sich das nicht zu fragen. Nicht bei diesem neuen Fundament. Kein Schnickschnack. Durch und durch funktionell. Direkt zum Kern. Und meine Lieben, da sind die Vorteile der Säkularisierung. Es ist nicht alles Untergang und Finsternis. Beim Glauben selbst kommst du jetzt schnell. Ich spüre es in Gesprächen. Wer ist Jesus? Warum ist er gekommen? Was heißt es, ihm zu folgen? Ganz einfach, in dein eigen Leben. Darf ich fragen, all diese kolossalen Klöster und Kirchen in unserem Land, sind es nicht eigentlich Blickfängen, die sich vom Eigentlichen ablenken können? Nein, die Unwichtigkeit der Kirche in Österreich muss kein Problem für dein Glauben sein. Es ist viel fruchtbarer, nach den Vorteilen zu suchen dieser Zeit, in der wir leben. Und die gibt es, Vorteile. Dass die Kirche beweglicher geworden ist. Weniger sperrig als früher. We kunnen einfach miteinander haben, wie Donnerstagabend haben wir gemacht. Einfach darüber reden miteinander, wie wir irgendwie so in een Saal oder was einander versammeln können und eine Predigtdienst organisieren. dass die Kirche sich ausbreiten kann wie Kriechöl in der Gesellschaft. Okay, als eine Minderheit. Aber ohne Macht. Ohne Macht, die behindert hat. Früher. Macht, für die sich Kirchen heute nur noch entschuldigen können. Lese die Zeitung. Weißt du, die Kirche wächst wirklich weltweit. Aber die Gläubigen sind nicht mehr auf einen Haufen. Sie sind über die ganze Erde verstreut. Nicht massenhaft, jedoch überall. Und von Zeit zu Zeit sehen wir auch das davon. Wenn wir Brüder und Schwestern aus weit entfernten Regionen hier in Europa treffen. Wir können sogar in den Ferien zu ihnen fahren und ihnen helfen. Wunderbar. Was bedeutet das? Dass der alte Ruf aus Luthers Lied, mit unserer Macht ist nichts getan. Dieser alte Ruf geht heute in Erfüllung. Und denkt daran, die Gemeinde Christi kommt so mehr als zuvor zu ihrer Bestimmung. Ja, fast minimal. Mit wenig Kraft, die Kirche der kleinen Kraft. Dennoch sehr ermutigend. Es sind Vorteile, man sieht sie nur, wenn man den Blick nach unten richtet und lernt, von kirchlichem Hochbau Abstand zu nehmen. Na klar, mit dem zweiten Tempel blieb es nicht bei dieser Einfalt. Herodes, ja, der des Kindermordes. König Herodes schmückte den Tempel prunkvoll aus. Er verwandelte ihn in eine Zuckertorte. Die Jünger Jesu, sie waren nog zo in aanvang in Glauben. Hè? Die Jünger Jesu waren tief beeindruckt. Schau mal, Meister, was für herrliche Bauten. Aber Jesus war gar niet zo begeistert davon. Jesus erfüllte den Tempeldienst. Jesus konnte sagen, was konnte er sagen? Brecht diesen Tempel ab. Und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. So sagt er rätselhaft. Und er meinte damit, was meinte er damit? Seinen eigenen Körper bei der Auferstehung. Meinte sich selbst mit seiner Gemeinde, die auch Leib Christi ist. Zurück zur Einfalt. Selbst bei Papst Franziskus kann man dieses Wort hören. Das ist sowas, hè? Lasst uns beten, dass seine Rückkehr zur Einfalt wirklich eine Rückkehr zur Einfalt Christi ist. Und auch weltweit sehen wir alle diese Bewegung Back to Basics. Sein Schönerzug unserer Zeit. Wenn Jesaja über den neuen Tempel spricht, vergeistigt er ihn und sagt dann im Namen des Herrn: Auf solche nehme ich Rücksicht, auf die Elenden, auf die im Geist gebeugt sind, auf die zittern vor meinem Wort. Das ist es, worum es in der Kirche geht. Und darum, wenn ich in unserem Text lese, dass sie weinten und einander zujubelten, dann halte ich es mit der Bibel für den Jubel. Die Freude war stärker als die Trauer. Denn wohlgemerkt, von der Freude und nicht vom Weinen, heißt es im Text, dass sie weit und breit gehört wurde. Der Jubel übertönte das Weinen. Aber Vorsicht, das Weinen wurde nicht zum Schweigen gebracht. Ich liebe das Ausgewogene in der Bibel immer so. Hein? Es wurde übertönt, das Weinen, aber nicht unterdrückt. Ich habe viele Gespräche gehad, immer auch in den Niederlanden, mit älteren Leuten, die das Weinen gekannt haben. Und das mussten wir nicht wegdrücken, nicht unterdrücken. Meine liebe Trauer über was nicht mehr da ist, darf sein. Wenn man nur nach Freude streeft, wird es einfach froh, froh, man hat es immer froh. Das ist übertrieben. Also Trauer über was verschwunden ist, okay. Aber die Priorität liegt auf der Zukunft. Habt ihr das verstanden? Die kleine Gemeinde damals, mit ihrem winzigen Neustart, die in den Dienst der Versöhnung investiert hat, die glaubte, es sei eine Investition, die würde allem standhalten. Komme was wolle. Und Versöhnung. Ist das nur etwas von damals? Nein. Versöhnung ist was von hier und jetzt, wenn die Politiker in unserer Zeit das verstanden hatten, was Versöhnung war. Gab es da noch Kriegen? Das ist etwas von wo immer Menschen den Namen Jesu bekennen, von wo immer die gute Nachricht verkündigt wird, seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und die Feier hier, die Feier des Abendmahls heute, unterstreicht das. Und so haben auch wir Grund, freudig nach vorne zu schauen. Und ja, das vor allem in der Einfalt zu bleiben. Wunderbar. Wir können mehr als früher auf den Punkt kommen und erkennen, worum es eigentlich geht. Gelobt sei der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.